Heute Abend möchte ich euch in das Thema Yoga bzw. in Babaji's Kriya Yoga einführen. Und das zunächst aus einer eher persönlichen Perspektive, von eurer persönlichen Perspektive gesprochen und dann von eher einer sachlichen, philosophischen oder gar wissenschaftlichen Perspektive. Yoga ist eine 5000 Jahre alte Wissenschaft und eine Kunst. Und Yoga versucht, einige der fundamentalen Lebensfragen zu beantworten, so wie: Warum sind wir hier? Was ist der Grund für Leiden? Wie kann ich unvergängliches Glücklichsein finden? Jeder hat ein inneres Bestreben nach Glücklichsein. Und wenn ich euch jetzt die sehr persönliche Frage stelle: Warum seid ihr heute Abend hier? Dann sagt vielleicht der eine: Ich habe körperliche Beschwerden und ich habe gehört, dass mir Yoga für meine Gesundheit hilfreich sein kann. Oder eine andere sagt: Ich habe eine schwere Lebenskrise und suche nach spirituellem Halt. Oder ein anderer sagt: Ich habe gehört, dass man spirituelle Kräfte und sein höheres Potenzial entwickeln kann. Oder ein anderer sagt: Ich habe so viel Stress in meinem Alltag, den ich nicht abschalten kann. Ich suche noch eine Methode, mich wirksam zu entspannen und so weiter. Wenn wir dann all die Antworten sammeln, die alle okay sind und sozusagen einen Aspekt aufgreifen und berechtigt sind, die mit einem Begriff zusammenfassen wollten, was könnte dann dieser Begriff sein? Wir alle suchen nach was? Nach Zufriedenheit, nach Frieden, nach Glück, nach Glücklichsein. Könnte man sagen, glücklich sein? Sogar die Leute, die heute Abend nicht hier sind, die suchen auch nach Glück. Sie suchen nur gerade an anderen Orten danach, entweder zum Beispiel im Restaurant oder vor dem Fernsehen zu Hause oder beim Shoppen, weil sie sich sagen oder von der Werbung sagen lassen: Wenn ich dieses Produkt noch in meinem Besitz habe, dann macht mich das wirklich glücklich. Oder auch bei der Arbeit, indem sie noch immer im Büro sitzen und sich sagen: Wenn ich das noch heute fertig gebracht habe, dann werde ich glücklich sein und so weiter. Jeder kriegt es irgendwie hin, etwas Glück zu finden. Durch Essen oder bei der Arbeit, in seinen Beziehungen, in künstlerischer Betätigung. Aber all das befindet sich innerhalb von Zeit und Raum und wird also irgendwann einmal enden. Das Problem liegt also nicht daran, glücklich sein zu finden, sondern daran festzuhalten. Wie kann ich andauerndes Glück in Dingen finden, die nicht andauern? Das ist nicht nur dein persönliches Problem, sondern jedes menschliche Wesen, das je gelebt hat, versucht, eine Lösung dazu zu finden, bewusster oder unbewusster. Zum Beispiel der Buddha hat die Frage umgedreht und sich gefragt: Was ist die Ursache für Leiden? Und er hat festgestellt, es ist sowas wie Sehnsucht oder Begierde und Sucht, je nachdem, wie man das übersetzen will. Und er hat, oder Abhängigkeiten, normal sagt man Begierde. Er hat also die Natur der Begierde erkundet, wo kommt sie her und wie kann man sie vermeiden. Und all diese Nachforschungen beginnen mit der fundamentalen Frage des Lebens: Wer bin ich? Warum leide ich? Wo kommt das her? Warum gibt es Leiden in der Welt? Solange man diese Fragen sich nicht stellt, verhindert man das Herangehen an die Wurzel des Leidens. Und das Leiden besteht weiter für die Menschen. Aber genau das Nachforschen hat die Siddhas und Yogis, die den Yoga entwickelt haben, und auch den Buddha und andere Weise dazu gebracht, diese Art von Antworten zu finden. Ihre philosophischen und psychologisch-praktischen Lehren sind das Ergebnis dieser fundamentalen Erkenntnisforschung. Auch die moderne Wissenschaft ist ein Versuch, eine Antwort zu finden auf diese fundamentalen Fragen. Wenn man so sagen muss, der Zweck des menschlichen Wissens ist, das menschliche Leiden zu vermindern, dann wäre ja eigentlich das allergrößte Wissen das, was das menschliche Leiden komplett auflöst. Die Siddhas und großen Yogis, die die Wissenschaft und Kunst des Yoga entwickelt haben, haben demnach ihre Diagnose gestellt. Und sie haben aber auch, wie ein guter Mediziner, dazu eine therapeutische Maßnahme entwickelt und ein Rezept ausgestellt, quasi eine Handlungsalternative gegeben. Bei der Diagnose haben sie gesagt: Wir träumen mit offenen Augen. Vielleicht hast du schon mal bemerkt, dass sich dein Leben wie ein Traum anfühlt. Du wachst am Morgen auf und beginnst mit Tagträumen. Was geht mir alles durch den Kopf? Was mache ich heute? Was war gestern? Du machst Pläne, hast Wünsche, Zweifel, Ängste, kommen in deinen Verstand. Wo kommen diese Träume her? Die Siddhas und heutigen Psychologen stimmen überein, darin zu sagen: Sie kommen aus dem Unterbewusstsein. Deswegen hat Patanjali, der Yogi, der als erster in schriftlicher Form den Yoga in seinen berühmten Yoga-Sutras, die heute auch im Begriff sind, beschrieben hat, der hat folgendermaßen den Yoga beschrieben. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist der Prozess der Reinigung der Bewegungen, die aus dem Unterbewusstsein aufsteigen. Yoga ist der Prozess der Reinigung der Bewegungen, die aus dem Unterbewusstsein aufsteigen. Das ist vielleicht eine merkwürdige, neue und interessante Weise für dich, eine Definition zu hören. Du hast vielleicht noch nie so eine Definition gehört. Wenn man hier auf der Straße die Leute fragt, was Yoga ist, dann kann man fast sicher sein, dass sie das nicht sagen werden, sondern sie werden eher sagen, das ist eine Sammlung von Übungen, von Körperübungen, so ein bisschen wie Aerobic, um seinen Körper flexibel zu machen oder sich zu entspannen. Und wenn man in Indien, wo der Yoga herkommt, auf der Straße jemand fragt, was Yoga ist, bekommt man wahrscheinlich auch nicht diese Antwort, sondern etwa, oh, das ist nichts für uns, das ist für die Mönche im Himalaya, um spirituelle Kräfte zu entwickeln. Warum ist denn die Definition von Yoga die Reinigung der Bewegungen des Verstandes, die aus dem Unterbewusstsein aufsteigen? Wenn man sich jetzt mal betrachtet, was unterbricht deine Momente von Glücklichsein? Denk mal an den glücklichsten Tag in deinem Leben und was dein Moment von Glücklichsein dann unterbrochen hat. Zum Beispiel nehmen wir mal den Hochzeitstag. Selbst wenn man nach langer Vorplanung im Detail alles tatsächlich nach Plan abgelaufen ist, dann kam vielleicht nach dem Empfang auf einmal ein paar Zweifel hoch. Oh, habe ich da wirklich die richtige Wahl getroffen? Werde ich in der Lage sein, den Rest meines Lebens mit dieser Person zu verbringen? So wie sich die Wolken vor die Sonne schieben, wird es dein Glücklichsein auch davon diesen Gedanken verborgen. Du kannst beobachten, wie dein Verstand ständig diese Art von Wolken erlaubt, sich vor dein Glücklichsein zu schieben. Zweifel oder Ängste oder Begierden, irgendwas nicht zu haben oder Angst, es zu verlieren. Wo kommt das alles her? Aus dem Unterbewusstsein. Zunächst mal, wenn man das so von außen betrachtet. Yoga hat also weniger damit zu tun, dass du was dazu bekommst, was du noch nicht hast, sondern vielmehr etwas loszulassen, sodass du zu dem wirst, wer du wirklich bist. Das ist auch die Definition von Yoga oder von Yoga Sadhana, der Praxis des Yoga, dich dessen bewusst zu werden und das zu verfolgen, was man wirklich ist und das loszulassen, was man nicht ist. Die Yogis haben festgestellt, dass sich dein wahres, sozusagen wahres Selbst kontinuierlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in diesem Seligkeitszustand befindet, der ungetrübt ist. Genauso wie die Sonne ständig scheint, sichtbar oder unsichtbar, verborgen durch diese vorschiebenden Wolken. Die Siddhas haben aber nicht nur mit dieser Diagnose dann aufgehört, sondern wie gesagt, sie hatten auch ein Rezept. Sie sagen, die Menge an Glücklichsein in unserem Leben ist proportional zur Menge an unserer Disziplin. Wobei sie meinten nicht diese übliche Selbstdisziplin oder auch nicht diese typisch deutsche-preußische Disziplin im Sinne von Gehorsam gegenüber einer äußeren Autorität, sondern sie sprachen von Sadhana. Das ist in Sanskrit, das Wort aus der altindischen Sprache. Das naheliegendste Wort in Deutsch wäre so etwas wie Disziplin, wie vom lateinischen Discipulus, Schüler, Studium. Die eigentliche Bedeutung von Sadhana ist alles, was ich tue, um mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin, und alles, was ich tue, um loszulassen, was ich in Wirklichkeit nicht bin. Und wie gesagt, die Menge an Glücklichsein in unserem Leben, an Seligkeit, ist proportional zu dieser Menge an unserer Disziplin. Wenn jemand dich fragt, wer bist du, was sagst du dann? In normalen Situationen nennt man seinen Namen, bezieht man sich darauf, wo man wohnt und herkommt, vielleicht auf seine Arbeit, auf besondere Bekanntschaften im Leben. Und wenn dann etwas mehr Zeit wäre, dann würde man beginnen, Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben zu erzählen, in denen man vorkommt. Und wenn derjenige dich dann nochmal einen späteren Monat antrifft, dann hast du vielleicht schon deinen Namen verändert, im Zweifelsfall. Oder sogar eher wahrscheinlich vielleicht deinen Wohnort oder deinen Job verloren, eine Partnerschaft verändert. Und dann hast du neue Geschichten zu erzählen. Und wenn er dir dann zuhört weiter, dann hört er Aussagen wie, ich bin am Frieren oder ich bin hungrig. Oder nach dem Essen sagst du dann, ich bin jetzt satt. Oder du sagst irgendwie, ich war verärgert und dann sagst du danach, ich war zufrieden. Und, oder wenn du reingehst ins Zimmer, dann sagst du, ah, jetzt ist mir warm. Wie kann man in seiner Natur sagen, ich bin kalt und dann ich bin warm, ich bin hungrig, ich bin nicht hungrig, ich bin verärgert, ich bin zufrieden, diese Gegensätzlichkeiten. In dem Sinne wäre es so, wie wenn man sagt, ich bin ein blaues Hemd und dann ich bin ein rotes Hemd und dann sagst du, ich bin ein weißes Hemd. Aber dein Körper und dein Verstand, auch deine Gedanken, sind nur temporäre Qualitäten, Fahrzeuge, mit denen du durch Raum und Zeit auf dieser Erde reist, wenn man so will. Genauso wie du nicht das blaue Hemd bist und nicht das weiße Hemd, sondern das trägst, bist du auch nicht deine Gefühle und auch nicht deine Gedanken, sondern du hast die nur. Die trägst du. Die sind vorübergehende Dinge, die vorbeiziehen. Aber unser Bewusstsein ist gewöhnlich ständig absorbiert in ihnen. Du bist das Subjekt, was diese Objekte wahrnimmt, nicht die Objekte, nicht das Objekt. Wenn jemand hier plötzlich eine Explosion draußen starten würde, dann würden wir alle sofort aufspringen und zum Fenster laufen. Wir wären komplett fokussiert auf diese Explosion. Man kann sagen, unser Bewusstsein ist ständig entführt von unserem Verstand. Wenn ein depressiver Gedanke in unseren Verstand tritt, dann sagen wir, ich bin depressiv. Und wenn ein Angstgedanke in den Verstand tritt, dann fühlen wir uns ängstlich. Also, wenn wir uns depressiv fühlen, sagen wir, ich bin depressiv. Und wenn wir uns irgendwie ängstlich fühlen oder besorgt, dann sagen wir, ich habe Angst. Und genau das ist unser Dilemma, dass wir nicht wirklich den Angstgedanken als solchen wahrnehmen, im Sinne von eines Objekts, sondern dass wir sagen, ich bin Angst, ich identifiziere mich mit. Das ist unser Dilemma. Die Praxis des Yoga besteht darin, dass wir lernen, bewusst von dieser falschen Identifikation loszukommen und die fast kontinuierlich unbemerkt stattfindet mit den Objekten unserer Wahrnehmung, statt mit dem Subjekt desjenigen, der sie wahrnimmt, dem Wahrnehmenden, unserem eigentlichen Selbst. Was ist also Yoga? Was macht Yoga, um dieses Ziel zu erreichen? Yoga hat zur konkreten Anleitung viele Methoden für die Anwendung in der Praxis entwickelt. Yoga ist mehr nur als eine Philosophie. Es gibt im Sanskrit, der altindischen Sprache, kein Wort für in dem Sinne Philosophie, sondern das, was wir heute Philosophie nennen, das haben sie Darshan, Ansicht, Betrachtungsweise genannt. Weil die haben sich gesagt, es ist wertlos, was einfach nur Philosophie ist, wenn es nicht auch konkret verknüpft ist mit konkreten Betrachtungsweisen und Handlungsanleitungen. Und es gibt dazu 7 entwickelte, ausformulierte Hauptrichtungen. Und die älteste davon, die wird Samkhya genannt. Und die hat sich ganz am Anfang mit der Erkundung der Natur der Dinge beschäftigt. Und das war auch der Anfang der Entwicklung des Yoga, der nämlich aus dem Samkhya entstanden ist. Das Verständnis des Samkhya beginnt mit dem Erkennen der 2 grundlegenden Seinsweisen in unserer Natur, die die Dualität ausmacht. Das ist ja uns allen ein Begriff. Da gibt es das Subjekt und da gibt es das Objekt, ein Betrachter und die Objekte der Betrachtung. Und von dieser Dualität können wir ganz sicher ausgehen. Es ist so wie ein Axiom der Naturphänomene hier in der Welt. Auch die westliche Wissenschaft hat sich mit der Erkundung der Natur der Dinge befasst und hat sich auch stets auf diese Objekte der Realität befasst. Und in den letzten Jahrhunderten wurde ganz viel Wissen zusammengestellt über diese Natur der Dinge, aber komplett ignoriert wurde praktisch das Subjekt, der Teil des Wahrnehmenden. Nur im letzten Jahrhundert, die Psychologie hat sich dem Subjekt genähert, der subjektiven Betrachtung des Bewusstseins, vor allen Dingen in der psychoanalytischen Richtung. Aber da auch eher nur begrenzt auf den Ja, also auf den interpersonellen Bereich, nicht auf den transpersonalen, mystischen Bereich so sehr. Und auch nur die ganz neueste Quantenphysik hat sich im wissenschaftlichen Bereich jetzt damit befestigt, in der Unschärferelation zum Beispiel, dass die Betrachtung abhängig ist vom Betrachter, also quasi von dem Subjekt. Da geht es in die Richtung. In Indien war das, im Osten war das, in den östlichen Philosophien war das eher natürlich, sich mit diesen Aspekten zu betrachten, wobei angefangen, wie gesagt, hat auch da die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise der Samkhya mit der Betrachtung der Objekte, wobei die schon direkt erkannt haben, dass auch unsere Gedanken und Gefühlswahrnehmungen auch Teil dieser Objekterfahrung sind. Genauso wie alle Dinge der Natur Objekte sind, die wir wahrnehmen, die wir objektifizieren können, sind auch unsere Gedanken und Gefühle und Wahrnehmungs Abbilder solcher Objekte. Und die östliche Wissenschaft, die hat sich seit vielen Jahrhunderten dann mit der Erforschung des Subjekts auch spezialisiert, mit einem reichhaltigen Schatz an Werkzeugen und Hilfsmitteln für das systematische Arbeiten und Erreichen dieser Bewusstseinsebenen damit, unterschied es sich von den westlichen Mystikern, die subjektiv diese Erfahrung gemacht haben und auch beschrieben haben, aber nicht eine Anleitung, eine wissenschaftliche gegeben haben, wie man die erreichen kann, diese höheren Bewusstseins- und Erkenntniszustände. Und die Samkhya ist da, wenn man so will, stehen geblieben, aber der Yoga geht dann einen Schritt weiter von dieser Betrachtungsweise der Objekte, der Natur, auch der Gedanken und Gefühle als Objekt in Richtung der Betrachtung des Subjekts, der nach innen Wendung. Das heißt jetzt, das Ziel von Yoga ist das, was man das Selbst nennt, zu erkennen, zu verwirklichen, zu realisieren. Zu erkennen zunächst mal und dann zu verwirklichen. Also wirklich zu machen, umzusetzen. Das ist dieses Wort, was man Realisierung nennt, Selbstrealisierung. Es real zu machen, bewusst zu machen im Alltag, kontinuierlich. Dieses Selbst kann man den Beobachter nennen, den Betrachtenden, den Zeugen von allen Objektwahrnehmungen. Im Gegensatz dazu steht das Betrachtete, das Beobachtete, alle Objekte. Man könnte sagen, das Selbst ist reines Bewusstsein. Es wird auch Seele genannt, im Sanskrit Purusha. Ohne Form ist es außerhalb von Zeit und Raum. Es ist kein Objekt, aber wir können es schon begreifen, wenn wir uns nach innen wenden und noch hinter den Verstand schauen. Wir können es beschreiben als Licht, welches sich in der Glühbirne befindet, oder die Sonne im Himmel, das, was alle Objekte beleuchtet. Normalerweise bemerken wir es nicht, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit nur darauf, was beleuchtet wird, was reflektiert wird durch das Licht. Wie gesagt, das Licht, das alle Dinge beleuchtet, bemerken wir normalerweise nicht. Wir beobachten nur das, was beleuchtet wird, was reflektiert wird durch das Licht. Wenn wir auf die Sonne schauen, dann sagen wir, oh, da ist die Sonne, schau an. Zum Beispiel hier in Deutschland, wenn meistens die Wolken da sind. Und genauso werden wir uns nur selten dessen bewusst, was sich in uns bewusst ist, dieser Teil. Wenn wir denken, ich bin, dann ist dieses Selbst hinter diesem Gedanken, dass ich bin. Als solches ist es diese eine große Konstante in unserem Leben. Während sich alles um uns herum kontinuierlich verändert und in Wandel ist. Normalerweise identifizieren wir uns mit dem, was wir nicht wirklich sind. Zum Beispiel sagen wir im Winter draußen, ich friere, und im Raum sagen wir, mir ist heiß. Wir sagen, ich bin hungrig, nach dem Essen, ich bin satt. Oder ich bin jetzt verärgert und jetzt ich bin zufrieden. Es ist aber nicht korrekt zu sagen, ich bin müde, sondern was wir in Wahrheit sagen, der Körper ist gerade müde oder der Körper ist hungrig oder mein Verstand empfindet gerade belastende Emotionen. Diese Verwechslung im Verstand ist verursacht durch das, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch das Ego nennen. Das Ego ist aber ein Naturprinzip, eine Einheit, eine Instanz. Nicht so was moralisch Schlechtes, sondern eine objektive Instanz. Ein Prinzip der Identifikation mit dem Körper und mit dem Verstand. Durch das dieses universelle Bewusstsein, weil Bewusstsein ist universell in allem, das wird wird das individualisiert in uns. Also die Samkhya hat zunächst diese zwei grundsätzlichen Pole der Dualität identifiziert, Subjekt und Objekt. Das Subjekt ist Purusha, das Selbst, das höchste reine Bewusstsein, der Beobachter, der Zeuge, der Seher. Und das Objekt oder alle Objekte ist Prakriti, die Mutter Natur. Alle Dinge der Natur, alle Gegenstände, auch alle Wahrnehmungen, das Gesehene, das Beobachtete, Bezeugte, es umfasst alles, was wir objektifizieren können. Das heißt, was das Objekt Subjekt, was das Subjekt beobachten kann. Also auch unsere Gedanken, unsere subjektiven im Sinne von persönlichen Wahrnehmungen, unsere Gefühle, unsere Körperwahrnehmungen. In diesen dualen Polen hat die Samkhya dann weiterhin 24 Naturprinzipien identifiziert. Das sind zunächst mal die 5 Naturelemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther oder Raum. Dann gibt es da die 5 Sinnesorgane, die Augen, die Ohren, die Nase, Mund und die Tasthaut, die Haut als Organ, der Körper. Und dann dazugehörig die 5 Wahrnehmungsprinzipien, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen. Und dazu gibt es dann noch 5 Organe der Handlung. Das ist einmal manipulieren mit den Händen, sich bewegen mit den Beinen, verdauen und ausscheiden, fortpflanzen und atmen. Und dann gibt es dazu noch 4 Instanzen des Verstandes. Einmal das Vorstellungsvermögen, dann, das heißt der organisierende Verstand, auch mit Erinnerung, und dann abstraktes Denken im Intellekt, dann das Ego oder Ich-Bewusstsein und dann gibt es dahinter das reine Bewusstsein. Das ist Forschung, die Erkundung der Natur der Dinge, die auf der Erkenntnis aufbaut, dass das Leben voller Leid ist, weil wir uns getrennt fühlen und von als Einheit und uns nach dem einen sehen. Das ist sozusagen die spirituelle Dimension dahinter, die auf der psychologischen Ebene zu den Fragen führt, warum sind wir getrennt worden von diesem einen und wie können wir zurückkehren zu diesem einen, dem Zustand der Vereinigung, der übersetzt Yoga heißt. Und diese Idee ist, dass es hinter dieser Dualität eine Non-Dualität gibt, ein großes Eines in der Schöpfung. Und später wurden dann praktische Hilfsmittel entwickelt, um diesen Zustand des Yoga, der Vereinigung, zu erkennen. Und das ist das, was Yoga ist, also das insbesondere, was wir heute als Meditation bezeichnen oder auch all das, was wir als solches zusammenfassen mit diesem Begriff, den es in Sanskrit auch in der Form so nicht gibt. Das erste Ziel des Yoga ist, dieses individuelle Selbst zu erkennen. In unserem Sprachgebrauch unsere Seele. Das wird Selbsterkenntnis oder Selbstverwirklichung, Selbstrealisierung genannt, die Manifestierung des wahren eigenen Selbst. Es ist nicht nur ein Erleben, eine Erfahrung, nach der gesucht wird, sondern es ist ein stetiger Zustand der Erkenntnis, in dem man identifiziert ist und bleibt auch mit dem, was sich niemals verändert, sein eigenes Selbst, sein eigenes Sein, seine Existenz, ist es Sat. Und dann sein eigenes Bewusstsein, das heißt Chit, und auch das eigene Glückseligsein, das heißt Ananda, also Sat Chit Ananda, das ist eine Dreierformel in Sanskrit für diese Wahrheit. Und da gehen wir noch weiter drauf ein. Das zweite Ziel des Yoga, daraufhin weitergehend, weiter aufbauend, ist die Erkenntnis dieser höchsten Realität, dieses universellen Selbst, was hinter dem Individuellen sich befindet. Oder in unserem Sprachgebrauch kann man sagen Gott, wobei ohne diese ganzen theologischen Begrenzungen. Die Samkhya, die hat sich dann weiterentwickelt, ist dort hineingedrungen, was sich noch hinter diesem Individuellen Selbst befindet. Was ist hinter diesem Individuellen Selbst und Zeugen? Die Siddhas, die den Yoga entwickelt haben, haben erkannt und beschrieben, dass wenn man versucht, Gott zu definieren, zu beschreiben, man sofort ihn auch beschränkt. Aber sie haben gleichzeitig erkannt, dass alles eine Quelle haben muss. Alles begrenzte Wissen muss auch eine unbegrenzte Quelle haben. Unbegrenztes Wissen. Und auch alles begrenzte Bewusstsein muss eine Quelle haben. Und alle Konsequenzen, Effekte, Auswirkungen müssen auch eine ursprüngliche Ursache und Beginn haben. Patanjali nennt diese Quelle das besondere Selbst, Ishvara. Ishvara besteht aus zwei Worten. Isha hat den gleichen Stamm wie Shiva. Es bedeutet, oder Ishwa, Yeshua, wo auch Jesus herkommt. Oder sich ableitet von, es bedeutet Gott oder auch das, diese höchste Abstraktionsebene, das absolute Sein, das absolute Bewusstsein, das absolute Glückseligsein. Und zwar ist das eigene Selbst. Dieses universelle Selbst ist keinem Karma unterworfen, keinen Auswirkungen von Ursache und Wirkung, keinen Wünschen und Reaktionen, währenddessen die Seele oder das individuelle Bewusstsein schon dem unterworfen ist. Das können wir alle merken, dass wir dem Drama unseres Lebens unterworfen sind und dem Auf und Ab so vieler Dinge ins Auge sehen müssen. Aber dieses besondere Selbst ist nicht davon beeinflusst, unantastbar. Es ist wie der Ozean hinter den vielen einzelnen Wellen. Jeder von uns, jedes kleine Bewusstseinseinheit ist eine Welle auf der Oberfläche des Ozeans, aber die Welle ist nicht getrennt vom Ozean. Die ist nicht der Ozean an sich als Begriff, aber sie ist auch nicht getrennt vom Ozean. Man kann sagen, was die Siddhas gesagt haben, sie sind nicht zweierlei. Sie sind nicht zwei. Das ist eine Definition, wie die Siddhas unser Verhältnis zu Gott beschrieben haben. Die individuelle Seele und das Absolute sind unterscheidbar, aber nicht getrennt voneinander, sondern das individuelle Selbst kommt aus dem höchsten Wesen heraus und geht auch wieder ins höchste Wesen zurück und bringt einige Qualitäten und Eigenschaften mit, die im altindischen Sanskrit zusammengefasst werden als Karma. Karma führt zu dem Begriff Kriya. Beide haben den gleichen Wortstamm, die gleiche Bedeutungswurzel. Karma bedeutet Handlung mit Konsequenz. Oder Tat oder Wort oder Gedanken, irgendeine Handlung. Nicht nur unsere Handlungen und Aktionen haben Konsequenzen und Reaktionen, sondern auch unsere Worte und Gedanken. Zum Beispiel, wenn man zu jemandem etwas sagt, ohne nachzudenken, verletzt den anderen vielleicht. Und das könnte dann Einfluss haben auf die Beziehung. Das heißt zum Beispiel, man könnte dadurch die Person auch als Freund verlieren. Das ist eine Konsequenz. Und die Tatsache, dass du dann etwas ohne nachzudenken gesagt hast, ist daher entstanden, dass du schon vorher ein gewisses Urteil über die Person hast in Form von Gedanken. Und Gedanken gehen den Worten voraus und Worte gehen Handlungen voraus. Das heißt also auch, dass Gedanken Konsequenzen haben. Das Wort Kriya bedeutet Handlung mit Bewusstsein. Karma ist Handlung mit Konsequenz. Kriya ist Handlung mit Bewusstsein. Bewusstes Handeln. Das heißt, Kriya ist ein machtvolles Gegenmittel zu Karma. Bewusstsein und Achtsamkeit entstehen dann, wenn ein Teil unseres Bewusstseins, welches normalerweise komplett absorbiert ist in unseren Verstand mit seinen Gedanken, Worten, davon zurücktritt und den anderen Teil, der involviert ist, in den Aktivitäten des Verstandes oder des Körpers beobachtet. Und es tritt dann ein Stück zurück, ein Schritt in Distanz vom Geschehenen und ist dann Zeuge dessen, was unser Körper oder Verstand gerade tut. Das Bewusstsein teilt sich sozusagen in einen aktiv absorbierten, involvierten und einen passiv beobachtenden Teil. Das passiert aber bei den meisten Menschen selten, nicht häufig. Wann war das letzte Mal, als du dich selber dabei beobachtet hast, wie du das Geschirr gespült hast oder ferngesehen hast oder ein Buch gelesen hast. Wenn du das getan hast, hast du in dem Moment schon Yoga praktiziert. Die meiste Zeit geben wir uns dem aber hin, absorbiert zu sein in das, was wir gerade tun oder wahrnehmen oder denken oder fühlen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Aufgrund dieser Absorption schwanken wir in den Dualitäten des Lebens hin und her. Wir fühlen uns glücklich und dann unglücklich. Glücklich, wenn wir bekommen, was wir wollen, unglücklich, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen oder bekommen, was wir nicht wollen. Und wir schwingen kontinuierlich zwischen diesem Bekommen und Nicht-Bekommen, zwischen Hoch und Tief, Gut und Böse, Schön und Hässlich. Es gibt so viele Dualitäten. Und Wir leiden, wenn wir was nicht bekommen oder auch wenn wir es bekommen und dann uns dessen überdrüssig werden oder müde werden oder wenn wir es haben und dann Angst haben, uns vorstellen, es zu verlieren. Das ist Angst, die Krankheit des Verstandes, die von der Identifikation mit den Gedanken und mit dem Körper herrührt und davon ausgeht, dass man Angst bedeutet, dass man eine Wahrscheinlichkeit sich ausrechnet für eine schlechte Erfahrung, für eine schlechte Konsequenz, die man dann erleiden wird, ohne die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die dann auch wirklich so auftritt. Das ist Sorge, sich sorgen. Wenn du aber in diesem Zeugenzustand bist, dann kannst du, wenn dir dein Karma eine Wagenladung roter Rosen vor die Tür schüttet, sagen, wow, schau dir das an, rote Rosen, wie toll, klasse, wow. Aber selbst wenn dir dein Karma dann verfaulte Tomaten vor die Haustür schüttet, dann kannst du auch einen Schritt zurücktreten und sagen, wow, schau dir das an, verfaulte Tomaten, oh wow. Und dann bist du außerhalb dieses Dramas. Aber die meiste Zeit machen wir das nicht, sondern wir sagen, oh scheiße, verfaulte Tomaten, was mache ich bloß? Und wir sind sofort identifiziert mit den verfaulten Tomaten. Dies ist eine Moment-zu-Moment-Veränderung der Perspektive. Es geht nicht im Yoga darum, deine Religion zu verändern, deine Meinung oder Weltanschauung zu verändern, zu den gleichen Dingen, deinen Lebensstil zu verändern, sondern es geht nur darum, deine Perspektive zu verändern zu diesen gleichen Dingen. Zum Beispiel, was machen die meisten Menschen, wenn sie durch die Straßen von einer Stadt laufen? Welche Perspektive haben sie? Sie schauen auf den Bürgersteig und sehen nur eine Menge Dreck und Müll. Aber wie reagieren sie, wenn sie dann auf das höchste Gebäude, auf den Funkturm steigen und von oben auf die Stadt schauen? Was ist die erste Reaktion? Wow, schau dir das an. Das ist genau das, worum es geht. Worauf beziehen sie sich? Nicht auf den Schmutz auf dem Bürgersteig mehr, sondern sie sehen die gleichen Dinge, aber von einer neuen Perspektive, von oben. Sie sehen die ganze Stadt, sie fokussieren auf die Totalität der ganzen Stadt, des ganzen Blicks. Beide Zustände kennend, erkennt man, dass man nicht das Hohe ohne das Tiefe haben kann und das Schöne ohne das Hässliche, den Erfolg ohne das Versagen, das Haben ohne das Nicht-Haben. Und dann kann man die Perfektion von allem und in allem erkennen. Im Yoga geht es darum, deine Perspektive zu verändern, dass du nicht länger identifiziert bist mit den Objekten, sondern man beginnt sich zu identifizieren mit dem Subjekt, dem Sehenden, dem Zeugen, dem Teil von dir, der reines Bewusstsein ist, der immer ist, beobachtend zwischen allen Höhen und Tiefen deines Lebens. Nachdem der klassische Yoga ungefähr vor 2000 Jahren von Patanjali niedergeschrieben worden ist, haben dann in der Zeit danach die Yogis erkannt, dass wir in einem sehr dunklen Zeitalter leben, das noch machtvollere Methoden notwendig machte, um unsere menschliche Natur zu überwinden und uns selbst und Gott zu erkennen. Da entstand eine große Phase an Experimentieren in den nächsten Jahrhunderten in Indien, Tibet und in China. Und kollektiv kann man diesen Wissenskörper, der sich dann gebildet hat, Tantra nennen. Tantra heißt wörtlich in Sanskrit eigentlich Netz oder System. Die Bedeutung bezieht sich auf das Netz, welches die Natur verbindet mit dem Spirituellen. Es beinhaltet den Gebrauch von Körper, von Atem, die subtilen Energiesysteme mit den Chakras, Mantras, Gebete, Rituale, alles das, was eine Form hat, um die formlose Wahrheit zu erkennen. Die machtvollste Methode dabei ist Kundalini-Yoga, vorwiegend machtvolle Atemtechniken mit anderen unterstützenden physischen Übungen, um dieses große Potenzial an Bewusstsein, an Kraft zu entwickeln, welches noch in uns unentdeckt ist, unerweckt ist. Das wird Kundalini genannt. Die ist bei den meisten Menschen unentwickelt als Saat enthalten, wie Wasser tief unter der Erde in einem Brunnen. Wie können wir da rankommen? Wir brauchen ein Hilfsmittel. Die Technik funktioniert wie so ein Brunnenhebel, verbunden mit Seil und Eimer, um es von unten hochzuziehen. Die Energie wird vom Wurzelzentrum des Körpers, dem ersten zentralen Pol des Körpers, einem der sieben, die man Chakras nennt, auf dieser feinstofflichen Ebene, Energieebene im Körper, und indem man es von diesem unteren zentralen Pol nach oben durch die Wirbelsäule und deren Zentren hindurch bis zur Krone des Kopfes leitet und pumpt. Diese Krone des Kopfes ganz oben, der Scheitel, ist der zweite wichtige Pol im subtilen feinstofflichen Körper. Wenn die aktiviert ist, gelangt man in einen höheren Bewusstseinszustand, und die moderne Wissensforschung hat sogar auch bestätigt, dass dieser Teil des Kopfes ganz oben ist, die Fontanelle des Scheitel, sehr aktiv ist während mystischer Erfahrungen. Babaji hat ungefähr vor 150 Jahren eine Synthese aller wichtigen Yoga-Techniken zusammengestellt, die er von seinen Lehrern gelernt hat und die einen bestimmten charakterisierten Zugangsweg darstellten, und hat dieses System, diesen Yoga, Kriya-Yoga genannt, der Yoga der Handlung im Bewusstsein. Er basiert auf dem klassischen Yoga, wie er von Patanjali dargestellt wurde, der hauptsächlich die Meditationstechnik und den Zustand des Samadhi betrachtet hat, dessen Definition die atemlose Vereinigung mit der höchsten Wahrheit oder Gott ist. Und als anderer zweiter Teil basiert Babaji's Kriya-Yoga auf diesem gerade genannten Kundalini-Yoga aus dieser tantrischen Richtung mit Atemtechniken, die von den Siddhas betont worden sind. Babaji's Hauptlehrer Boganath und Agastya haben ihm diese Techniken beigebracht, quasi diese zwei Säulen. Du kannst über Babaji und seine Gurus nachlesen in dem Buch Babaji und die 18 Siddha-Yoga-Tradition von Marshall Govind und Satchidananda, und Patanjali's Yoga-Sutren auch studieren mit einem Kommentar von ihm, der sich spezifisch auf die jeweilig angesprochene Technik von Babaji's Kriya-Yoga bezieht, und dann auch eine Übersetzung dieser zwielichtigen Sprache der Sutras in Kurzform gibt. Kriya-Yoga, so wie eigentlich auch das gesamte System des Yoga in seiner Vielfalt beziehungsweise auch in seiner Einheit, kann klassifiziert werden in 5 Kategorien, von denen sich jeweils eine auf einen der 5 Körper oder Dimensionen unserer menschlichen Existenz beziehen. Es gibt da den physischen Körper, den Vitalkörper, den Mentalkörper und den kausalen oder intellektuellen Körper und den spirituellen Körper. Da kann man jetzt ganz viel drüber sagen, aber wir lassen es mal so zunächst kurz stehen, weil ich eher die Aspekte von Babaji's Kriya-Yoga betone, die sich darauf beziehen. Wir praktizieren Körperübungen und Haltungen, die man Asana nennt. Man kennt auch heutzutage den Hatha-Yoga, der das Gleiche ausdrückt, in Kurzform gesagt, für unseren physischen Körper. Und Atemtechniken, Pranayamas, im Grunde genommen so grob eingeteilt für den Vitalkörper, der auch unsere Emotionen enthält, Meditationstechniken, Visualisationstechniken, die Sanskrit Dhyana heißen, für den Mentalkörper, der unseren Verstand im Großteil repräsentiert, und Techniken mit machtvollen Klangsilben, die man Mantras nennt, für diesen abstrakt gedanklichen intellektuellen Körper, und Yoga der Hingabe oder auch Bhakti genannt, der göttlichen Anbetung, der hingebenden Gefühle für unseren spirituellen Körper. Der erste Baustein von Babaji's Kriya-Yoga bezieht sich auf den physischen Körper. Unser physischer Körper ist derjenige von allen, der uns am meisten im Leben beschäftigt, der beschwert sich am stärksten. Denk mal drüber nach, wie viele Stunden am Tag du damit verbringst, auf die Beschwerden deines Körpers zu reagieren. Ich bin müde, sagt der physische Körper, schläfrig. Also verbringst du damit ein Drittel des Tages zu schlafen. Ich bin hungrig, füttere mich noch ein paar Stunden am Tag mit Essen, Nahrung zubereiten, abwaschen, kaufen, Geld verdienen, um Essen zu kaufen. Mir ist kalt, nass. Du veränderst dein Vorhaben, machst was anderes. Mir ist unbequem, ich brauche ein komfortables, warmes Apartment oder großes Haus. Und dann arbeitest du 40 Stunden die Woche oder noch mehr, um dir dieses Apartment zu leisten. Und dann sagt er, ich muss gereinigt werden und mach mich, irgendwie pfleg mich. Und dann sagt er, ich will unterhalten werden, noch ein paar mehr Stunden am Tag. Wir verbringen mehr oder weniger unsere komplette Lebenszeit damit, um unsere Beschwerden und Bedürfnisse unseres Körpers zu kümmern. Der Zweck von Hatha Yoga, der Körperübungen, ist, diese Beschwerden zu reduzieren, den physischen Körper zu entspannen, fit zu machen, zu energetisieren, gesund zu halten, sodass er sich nicht so oft beschwert, indem er krank wird, weniger schlafen muss, sondern achtsam und wach bleibt. Auch dient es dazu, auf die feineren Techniken des Yoga, des Atmen und des Meditieren vorzubereiten, zum Öffnen der Energiekanäle, die durch den Körper fließen, und zum Entfernen von Blockaden darin, sodass die Atemübungen effektiver werden, sodass der Körper ruhig und entspannt ist in der Meditation. Existieren tausende Varianten von solchen Haltungen mit unterschiedlichstem Schwierigkeitsgrad. Wir haben 18 Haltungen in unserer Tradition zusammengefasst, genau für diesen Zweck von Babaji gemacht. Und dann da vermittelt im Kriya Yoga, es geht nicht darum, einen Gymnastikwettbewerb zu gewinnen. Es gibt viele Schulen, die sich sehr darauf spezialisieren und auch den Aspekt betonen, dass man da immer flexibler wird und immer akrobatischer. Und manche Leute als Alternative, also als Gegenpol dazu sagen, sie wollen überhaupt das gar nicht machen und wollen nur meditieren lernen und mögen diese Hatha-Übungen nicht. Und dann, was denen dann passiert, die fallen dann in Schlaf oder haben Rückenschmerzen, können nicht mehr ruhig sitzen. Dann machen sie intuitiv von alleine Bewegungen zu machen, die genauso sind wie die Asanas, sodass sie die Asanas eigentlich effektiver, besser vorher machen würden. Der zweite Baustein von Babajis Kriya Yoga bezieht sich auf die Atmung und spricht den Vitalkörper an. Der ist etwas subtiler als der physische Körper, der Sitz der Emotionen. Man bemerkt diese vitale Ebene, wann immer man emotional ist, ärgerlich, aufgeregt, traurig, depressiv. Was ist die einfachste Art, den Vitalkörper zu beruhigen? Ein paar tiefe Atemzüge machen. Außerdem enthält dieser das Reservoir an Energie in deinem Körper. Zum Beispiel ist Energie das, was offensichtlich fehlt in einem Leichnam. Es gibt drei Energiequellen für unseren Körper. Nahrung, Sonnenlicht und Luft, Prana in der Luft. Nahrung ist nicht immer erhältlich und in begrenzter Reinheit und Qualität in vielen Teilen der Welt. Und Sonnenlicht ist auch nicht immer erhältlich, vor allen Dingen hier in Deutschland. Aber das Prana durch die Atmung, selbst in schlechterer Luft mit Sauerstoff, ist 24 Stunden kontinuierlich erhältlich. Pranayama ist die Wissenschaft und Kunst, den Atem zu meistern. Die Atemtechnik des Kriya Kundalini Pranayama ist die wichtigste Technik für die Entwicklung unseres vollen menschlichen Potenzials, die Babaji von seinen Lehrern gelernt und weitergegeben hat. Und bereits im ersten Seminar, in der ersten Einweihung, die jetzt im Anschluss kommt, erlernst du diese zentrale, diese wichtigste Technik von Kriya Yoga, Kriya Kundalini Pranayama. Bewusstsein folgt dem Energiefluss und Energie folgt dem Bewusstsein. Wenn du diese Energie in die höheren Zentren lenkst, folgt auch das Bewusstsein dorthin und öffnet sich in höhere Bewusstseinsstufen und in die menschliche Entwicklung. Durch diese Praxis der Atemtechnik wird jedes Chakra aktiviert, erweckt und genauso die jeweils dazugehörigen psychologischen Bewusstseinszustände werden erweckt. Und durch diese Atemtechnik zieht man die Energie nach oben durch diese Chakras und erweckt diese und die psychologischen Zustände beginnen sich zu entfalten. Die Chakras, die sind unsichtbar, aber die entsprechenden psychologischen Zustände können einfach beobachtet werden. Und jeden Tag wechseln wir ständig hin und her zwischen diesen verschiedenen Zuständen, wie Kanäle im Fernsehen, wo wir mit der Fernbedienung zappen, hin und her springen. Weil alles sind mehr oder weniger entwickelt bei uns, aber unterschiedlich stark. Und es gibt aber eine grundlegende Entwicklungsrichtung, die man beschreiben kann. Eine psychoenergetische Entwicklung. Und zwar in der Reifung als Mensch. In der Jugend sind wir vorwiegend mit einem Thema beschäftigt, Sexualität. Der Grund ist, weil das erste Chakra noch nicht geöffnet ist und die Energie dort steckt. Wenn das so bleibt, dann sind wir entweder besessen von Sex oder wir unterdrücken und verdrängen es komplett in uns. Wenn sich aber das erste Chakra öffnet, wird Sexualität zu einem schönen, zufriedenen, balancierten Bestandteil unseres Lebens. Und das befreit eine Menge Energie für die höheren Chakren, die dann kommen. Am Ende der Jugend weisen dann die Eltern ein zur Tür und die fordern uns dann auf, dass wir für uns selber sorgen und Arbeit suchen und dann wird Sicherheit, Überleben wichtig. Wenn das zweite Chakra geschlossen bleibt, dann wird das Leben zum reinen, mühsamen Überlebenskampf. Wenn das zweite Chakra sich aber öffnet, dann sind wir sehr leicht in der Lage, uns unsere Grundbedürfnisse des Lebens zu erfüllen und das befreit dann wiederum eine Menge Energie für die Verwendung in den höheren Chakren. Und Hund oder Katze wären vielleicht damit zufrieden, aber wir Menschen wollen mehr, wir wollen uns weiter bewegen, wollen uns dazu gewinnen, wollen uns weiterentwickeln. Es macht nichts aus, was, sondern man will mehr davon. Heißt, wenn man was zu essen hat, will man noch mehr oder luxuriöser essen. Wenn man ein Fahrrad hat, dann will man ein Auto. Und dann irgendwann ein größeres Auto. Wenn man ein kleines Apartment dann hat, dann will man irgendwann ein größeres, ein Haus. Und um mehr zu bekommen, braucht man eine Menge Energie. Die befindet sich vor allen Dingen dann im dritten Chakra. Wenn das dritte Chakra geschlossen bleibt, dann gibt es zwar eine Menge Sehnsüchtige und Bedürfnisse, aber nichts davon kann umgesetzt manifestiert werden. Wenn sich dann das Herzchakra, das vierte Chakra öffnet, dann beginnt man mehr und mehr Liebe zu entwickeln und Mitgefühl zu anderen zu erleben. Und man geht über diese egozentrische Perspektive dieser ersten drei Chakras hinaus. Man empfindet, dass die Grundbedürfnisse bzw. die Bedürfnisse der anderen genauso wichtig sind wie die eigenen. Und das passiert zunächst gewöhnlich in der Entwicklung mit dem Partner und dann mit den eigenen Kindern. Und weil Liebe expandiert, öffnet man sich zunehmend auch für mehr Menschen drumherum, in der sozialen Gemeinschaft, in der Kultur oder auch für fremde Menschen, die man gar nicht kennt, in fremden Kulturen, in Notlagen oder irgendwann ganz universell. Seltener öffnet sich für Menschen das fünfte, das Kehlchakra. Wenn das passiert, erhält man die Gabe des Ausdrucks durch Kunst, Musik, Schriftstellen etc. Und nicht nur phasenweise, sondern konsistent. Öfter erleben Menschen das in einzelnen Lebensmomenten oder Lebensphasen, wo sie kreativ sind. Man findet eine kreative Quelle des Selbstausdrucks mit Inspiration. Noch seltener öffnen die Menschen ihr drittes Auge, im sechsten Chakra. Dort entwickelt sich verstärkt die Intuition, eine Art siebter Sinn, die sich ab einem bestimmten Grad manifestieren könnte, sogar als prophetische Gabe, als Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit. In unserer modernen, materialistischen, rationalistischen Gesellschaft bilden diese wenigen Menschen, die das entwickelt haben, Randerscheinungen, aber sie liefern eine wichtige Balance zur linken Gehirnorientierung der meisten Menschen hier bei uns im Westen, die diese Auffassung beinhaltet, dass alle Probleme durch Problemanalyse rationale behoben werden können. Und die auch die Intuition gewöhnlich als machtvolle Problemlösequelle oder als Quelle für Inspiration übersehen. Noch seltener öffnen Menschen ihr Kronenchakra, das siebte, dann wird man zu einem Mystiker. Mystiker ist eigentlich der, wenn man so will, christliche Begriff für einen Yogi. Wer hat denn schon mal einen Mystiker auf der Straße getroffen mit einer Visitenkarte, auf der steht zertifizierter Mystiker? Oder ist zu jemandem nach Hause gegangen, wo in seinem Büro ein Diplom an der Wand hängt, Diplom in Überbewusstsein. Wir wissen nicht einmal mehr, was ein Mystiker in Wirklichkeit ist. Seit der Renaissance im Westen sind die Mystiker selten geworden. Was ist ein Mystiker? Das Vorteil ist, sein Kopf ist in den Wolken und er bekommt nicht die Realität unten auf der Erde mit und steht nicht mit seinen Füßen auf der Erde. Aber das ist eigentlich eher eine gute Beschreibung für die meisten von uns. Wenn du beim Abweichen bist, woran denkst du dann? Du bist in den Wolken, irgendwo, an alles andere als an den Abweich, an das Fernsehprogramm, was man verpasst, oder den Sonnenschein draußen, oder die Probleme auf der Arbeit, was du morgen machen musst. Woran aber denkt der Mystiker beim Abweichen? Er sieht nichts als Ewigkeit und Unendlichkeit. Es ist wie ein Ozean, aus dem alles hervorgeht und zu dem alles wieder zurückkehrt. Die Seife, das Wasser, das Geschirr, der Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Menschen und dem Mystiker ist der, Mystiker sieht den Ozean und wir sehen nun die Wellen des Lebens. Hier wieder das Beispiel von der Stadt. Der Mystiker sieht die Perspektive vom höchsten Gebäude und sagt, wow. Und fühlt die Zuneigung und wir sehen die Perspektive vom Dreck und Gestank auf dem Bürgersteig und fühlen Abneigung. Wir sehen das, was sich ständig verändert, wir sehen aber nicht, was immer anwesend ist. Gott ist nicht abwesend, wir sind abwesend. Wir sind abwesend in unseren Tagträumen, Gott ist immer präsent. Aber um sich seiner Präsenz bewusst zu sein, müssen wir selbst präsent sein. Und das passiert dann, sobald wir das Licht der höheren Chakras entzünden, wenn man so will, uns entwickeln zu diesem höheren Bewusstsein hin. Und Kriya Kundalini Pranayama Atmung ist ein machtvolles Instrument, um das zu tun. Der dritte Baustein von Babaji's Kriya Yoga befasst sich mit dem Mentalkörper, mit der Praxis der Meditation. Wenn du anderen sagst, du meditierst, wie reagieren sie gewöhnlich? Sie fragen, oh, versuchst du deinen Kopf leer zu fegen? Wenn das aber alles wäre, dann könnten wir uns mit dem Hammer auf den Kopf schlagen und dann wäre unser Kopf auch leer. Aber wir wollen uns nicht bewusst losschlagen in der Meditation, sondern wir wollen bewusst werden, bewusster werden. Die Definition von Meditation, es ist die Wissenschaft und Kunst, den Verstand zu meistern. Wer von euch denkt, ihr seid schon Meister eures Verstandes, eures Geistes? Niemand? Zumindest seid ihr ehrlich. Unser Kopf und unser Verstand verhalten sich wirklich wie ein junger Hund. Was passiert, wenn du in deine erste Meditationssitzung gehst, ist das, was passiert, wie wenn man mit einem kleinen, jungen, untrainierten Hund in die Hundeschule geht am ersten Tag. Man stellt fest, dass sich der Verstand tatsächlich so verhält wie so ein kleiner Hund, dem man dann sagt, setz dich, und er ignoriert dich komplett, und wenn er deinem Verstand sagt, sei still, dann ignoriert er dich auch komplett. Großer Schock. Man erwartet eine Menge Frieden, Geistesfrieden in der Meditation, weil die einem versprochen wird, aber anstelle dessen ist dein Geist völlig außer Kontrolle. Und oft werden Anfänger, die dann nicht wirklich aufgeklärt werden über den Vorgang der Meditation oder sich durch vorschnelle Versprechungen leiten lassen, das mal ausprobieren, an dem Punkt schon ermutigt und sagen, ah, Meditation ist nichts für mich, funktioniert nicht, und geben dann auf. Und hören dann damit auf. Was passiert beim Meditieren, wenn man es lernt? Lernen zu meditieren ist wie zurückkehren in ein lange verlassenes Haus. Wenn man dort hineingeht, findet man alles nett und sauber? Sicherlich nicht. Du warst ja für viele Jahre nicht zu Hause, also hat sich eine Menge Staub und Spinngeweben angesammelt. Die alten Erinnerungen, die Ängste und die Reste von Lebenszeit, von Leiden, Enttäuschung, Führung, Frustration, Zurückweisung aus der Kindheit, so viele schwere Dinge haben sich in der Vergangenheit befunden. Und die sind alles Reste dort innen drin, die man dann entdeckt, wenn man dort beginnt aufzuräumen und die Tür wieder aufmacht. Manche Leute mögen aber Hausreinigen nicht. Sie wählen eher die Strategie, sofort sich oben aufs Dach zu bewegen, zu steigen, um zu vermeiden, innen reinigen und aufräumen zu müssen. Und sie wollen alles sofort transzendieren und haben dann auf dem Dach transzendentale Meditation oder etwas Vergleichbares. Ist natürlich auch ein Begriff in bestimmte Meditationsrichtungen. Und das klappt auch wunderbar. Ist friedlich, das zu tun, und ist auch okay natürlich. Aber das Problem ist, wenn sie wieder zurückkommen nach der Sitzung, dann hat sich nichts verändert an der Realität und man ist genauso neurotisch wie zuvor, immer noch von seinem Samskaras, von deinen Gewohnheiten des Verstandes angetrieben, die sich angesammelt haben, die gebildet werden, wenn Gedanken, Konzepte, Handlungen oft wiederholt werden. Und wenn alle diese Samskaras, diese Gedanken, Gewohnheiten, Verstandesgewohnheiten, Handlungsgewohnheiten, Gefühlsgewohnheiten, wenn man all diese Samskaras addiert, dann bilden sie als das Gesamte dein Karma. Wenn du dein Leben verändern möchtest und dein Karma verändern möchtest, dann musst du an diesen einzelnen Samskaras arbeiten, die sich in deinem Unterbewusstsein befinden. Hier kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Patanjali sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich von diesen zu lösen. Auf der oberflächlichen Ebene, wenn wir uns diesen Gedankenstrukturen bewusst werden können, hilft uns die Meditationstechnik. Und diese Meditationstechnik, die erlernen wir schon als erste Meditationstechnik von Babaji's Kriya Yoga. Und die schon in der ersten Einweihung. Die ist eine sehr elegante Technik, eine sehr feine. So wie wenn man im Keller dann die Fenster öffnet und frische Luft reinlässt und den alten Staub loslässt, loslassen der Dinge, an denen du festhältst. Noch immer Angst, Zweifel, Abhängigkeiten, die man unterdrückt hat. Um an diese tiefere Ebene, die Wurzeln dieser Gedankenstrukturen heranzukommen, sie aufzulösen, dann sagt Patanjali, kann man nur wiederholt, systematisch zurückkehren nach tief innen zur eigenen Quelle des eigenen wahren höheren Selbst, ganz dorthin und das etablieren, stabilisieren. Und das definiert Patanjali als Samadhi. Das passiert dann, wenn du dir dessen bewusst wirst, was in dir bewusst ist, Bewusstsein ist, dieser Zeuge, dieser Beobachter. Das passiert dann, wenn du dich nach innen umkehren kannst, dich betrachten kannst und das siehst, was den Verstand erleuchtet, beleuchtet. In dem Ausmaß, in dem du dich in diesem Zustand befinden und halten kannst, beginnen sich die tieferen Wurzeln aller Gedankengewohnheiten aufzulösen, so wie die Wasserpfützen sich in der Sonne austrocknen, kann man sagen. Und die Dunst oder die Staubwolke und die Wolken, die momentan deine Sicht behindern, die beginnen sich zu lüften. Und dann mit dem Praktizieren der von Patanjali vorgeschlagenen Hauptmethode beginnst du deinen Pfad deutlicher zu sehen, deinen besonderen Pfad durch dein Leben, deine eigene Mission, dein Dharma. Wobei dein Geist und Verstand bleiben noch immer in seiner Gewohnheit hin und her zu wandern und zerstreut zu sein. Deshalb lehrt Patanjali eine zweite Meditationstechnik, mit der man trainieren kann, nicht verloren zu sein in diesem Hin- und Herwandern des Verstandes. Und die ist auch Teil von Babajis Kriya-Yoga. Babaji hat die auch benutzt als zweite Meditationstechnik. Und auch die lernst du in der ersten Einweihung direkt. In der lernt man, nicht verloren zu sein in diesem Hin- und Herwandern des Verstandes, sondern sich zu konzentrieren und am Punkt zu bleiben. Man kann alle Bücher aus einer esoterischen Buchhandlung gelesen haben und auch ein klares Bild über den Lebenspfad sich erarbeitet haben, aber dein Verstand kann immer noch außerhalb deiner Kontrolle sich befinden und Steuerungsfähigkeit befinden und dich nicht hin und her zerren zwischen allen möglichen Dualitäten und Gefühlen und Gedanken und Sorgen. Und in dieser Technik, wie gesagt, konzentrierst du dich zu schulen, lernst dich zu konzentrieren und deine Willenskraft zu schulen. Und dann gibt es eine dritte Meditationstechnik. Und in der lernst du deine Imaginationskraft zu schulen. Diese befähigt dich, dann einen Schritt weiter zu gehen und deine Träume in Visionen umzuwandeln, sodass du dann diese Mission in deinem Leben entdecken bzw. auch langsam umsetzen kannst, dass du weniger dein Karma lebst, sondern mehr dein Dharma leben und erweitern kannst, entwickeln kannst. Dein höchstes Ziel, deine Lebensaufgabe, die dir als solches identifizierst. Dein höchstes Dharma ist, dein höchstes Potenzial zu verwirklichen, das heißt Erleuchtung zu erlangen. Wenn man diesen Begriff so benutzen will, also diese Selbstrealisierung, Gottesrealisierung, diese Erkenntnis zu gelangen, diese ständige Präsenz im Bewusstsein und glücklich sein. Und dorthin zu gelangen, gibt es zunächst kleinere, untergeordnete Dharmas, die erfüllt werden müssen, quasi unabhängig von deiner Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn man Mutter ist, dann hast du das Karma, deine Kinder anständig zu erziehen. Aber wenn du Politiker bist, dann musst du auch dort deine Arbeit gewissenhaft machen. Wie auch immer, beginnst du klarer den Ruf deines Lebens zu sehen, dein Potenzial zu sehen. In der vierten Meditationstechnik lernst du dann dein Intellekt zu meistern, indem du die letzte Stunde vorwiegend warst, in diesem Teil des höheren Verstandes, der Ideenabstraktion entwickelt. Unser rationaler Intellekt ist ein hervorragendes Instrument, um uns in unserer Welt zurechtzufinden und gewisse Probleme zu lösen, aber sogar auch uns den spirituellen Dimensionen zu nähern. Aber wir können nicht alle Probleme der Welt allein mit unserem Intellekt lösen. Und das ist der Irrtum, dass wir heutzutage in unserer rationalen Kultur so viel Vertrauen darauf setzen. Als Zugeständnis für diese Gewohnheit von uns in unserer Kultur haben wir deswegen die Einführung hier in Babaji's Kriya zunächst als intellektuellen Vortrag, statt sofort mit Praktizieren von der Übung mit rein subjektivem Erleben zu beginnen, die Skepsis vielleicht noch auslösen würde, weil wir gewohnt sind, uns zu orientieren, es irgendwie einzuordnen. Glücklicherweise haben wir höhere Fakultäten in unserem menschlichen Potenzial, um die tieferen Probleme im Leben zu lösen, wichtige Entscheidungen zu treffen, wichtiges Verständnis und Einsicht und Weisheit zu entwickeln. Aber unglücklicherweise nutzen die meisten Menschen diese Fakultäten nicht oder halt viel zu selten oder halt irgendwann mal zufällig. Niemand zeigt in unserer Kultur den Kindern in der Schule oder auch den Erwachsenen gewöhnlich, wie diese Fakultäten genutzt werden können, entwickelt werden können. Die Instrumentation dazu ist glücklicherweise schon in uns allen installiert, aber es fehlt die Bedienungsanleitung und auch damit die Übung, sie anzuwenden. Und in der fünften und sechsten Meditationstechnik lernt man genau diese, deine Inspiration zu benutzen, lernst du, und psychische Kräfte der Intuition zu entwickeln. Intuition ist ein siebter Sinn, den man einsetzt, wann immer man Informationen ohne Benutzung der fünf Sinnesorgane erhält. Wir erkennen den Einsatz unserer Intuition oft nachhinein erst und wir sagen, ah, ich hab's geahnt, wäre ich doch nur meiner Intuition gefolgt. Oder ich wusste es. Und das ist genau die Stimme, die da spricht, die ist die Stimme der Seele, eine Membran zwischen meinem spirituellen Selbst und Gott, die Instanz, die die Wahrheit erkennt und auch kommunizieren kann, Liebe, Schönheit kommunizieren kann. Wir haben alle sehr spezielle Momente in unserem Leben, in denen wir sie erleben können, so wie ein Lichtstrahl diesen Schleier durchbricht, der uns ständig umgibt. Und wenn der dann da durchkommt, dann erleben wir einen Blitz von Inspiration und Einsicht. Und irgendwann, an irgendeinem Tag, wachst du vielleicht mal auf und bist dir klar, dass du nicht mehr so in diesem banalen, gewöhnlichen Bewusstseinszustand bleiben, weiterleben möchtest. Ich möchte die Wahrheit kennen, Liebe, Schönheit, Gott kennen. Dass diese innere Sehnsucht, dieses Streben in diese spirituelle Dimension hin, ist ein ganz wesentliches, wichtiges Element im höheren Yoga. Der Ruf unserer Seele, unseres psychischen Seins. Und diesem Ruf folgt eine Antwort, die als Gnade zu uns kommt. Das könnte man Gnade nennen, als christlichen Begriff. Das Licht, das diesen Schleier, diese Wolken durchbricht, der uns gewöhnlich noch umgibt, so als kleiner Lichtblick zunächst. Oder als eine Einsicht in die Natur der Dinge. Das bemerkt man, diese Einsichten, diese Ereignisse, die diese innere Sehnsucht, diese Einsicht, diese Gnade erleben lassen, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig. Über sie sind, ich bezweifle sie nicht, vergiss sie nicht, mach weiter, sie zu kultivieren, so lange, bis dieses durchdringende Licht den ganzen Schleier aufgelöst hat, der dich von der Realität trennt. Und die siebte Meditationstechnik ermöglicht dir auf leichte Weise mit dem höchsten Wesen, deinem höchsten Selbst, mit diesem inneren, göttlichen, besonderen Selbst zu kommunizieren. Wir sind so vielen Herausforderungen im Leben ausgesetzt und wir können diese innere Führung, die wir alle zur Verfügung haben, nutzen. Brauchen sie, um weitere höhere Regionen zu erreichen. Und Gott ist auch in uns. Wo ist Gott nicht? Und wir können ihn erreichen in uns. Und dieses Naturprinzip, dass wir dorthin gelangen können, das wird im Sanskrit Guru genannt. Übersetzt die Instanz, die uns von der Dunkelheit ins Licht führt. Das ist ein Naturprinzip. Die hat je nach unserem spirituellen Entwicklungsstand drei Formen, zu denen wir in Beziehung treten können. Entweder in Form von Gott, das höchste universelle Sein, oder in Form eines menschlichen Lehrers, der diese Verbindung schon realisiert hat und uns anleiten kann, sie zu finden. Oder in Form von unserem eigenen höchsten Selbst, die höchste, bewussteste Form der inneren Führung. Alle drei sind letztendlich in Wirklichkeit eins, ein Prinzip, der Begriff Guru. Und auch die Instanz eines spirituellen Lehrers ist natürlich hier im Westen jetzt sehr missverstanden und durch alle möglichen ungünstigen Ereignisse in Verruf gekommen. Der vierte Baustein von Babaji's Kriya-Yoga ist Mantra-Yoga. Mantras sind kraftvolle Klänge, gedanklich gesprochene Klangsilben und Sätze aus Silben in der altindischen heiligen Sprache Sanskrit, die energetisch geladen sind, aufgeladen und in einem spirituellen Ritual von Lehrer zum Studenten übertragen werden. Sie haben psychoenergetische Wirkung auf den feinstofflichen Körper und öffnen die Chakren und vor allem üben sie eine kraftvolle reinigende Wirkung auf den intellektuellen Verstand und den Gedankenfluss aus, auf das Unterbewusstsein und das Tagesbewusstsein. Daher bezieht sich Babaji's Kriya-Yoga auch mit den Mantras auf diesen intellektuellen Körper, den abstrakt gedanklichen, kausalen Körper. Der fünfte Baustein ist Kriya Bhakti Yoga, der Yoga der spirituellen Hingabe, der religiösen Hingabe, zum Beispiel mit Singen von heiligen Liedern und Mantras und Feuerritualen. Es besteht aus Ritualen oder Gebeten, die das Herz öffnen und den spirituellen Körper berühren, um sich ganz diesem Göttlichen und der inneren Geborgenheit zu öffnen und alte Identifikationen zu lösen. Und im Seminar der ersten Einweihung lernst du die Techniken dieser ersten drei Bausteine von Babaji's Kriya, über die Körpertechniken, die Atemtechniken und Meditationstechniken. Das Seminar besteht aus der Erläuterung der Techniken sowie aus viel Praxis mit persönlicher Anleitung und einer Rückmeldung individuell, damit jeder im Einzelnen die Technik auch richtig verstanden hat und zu Hause weiter praktizieren kann. Du lernst ein System, wie du die zentralen Yoga-Techniken von Babaji's Kriya Yoga fundiert, optimal, intensiv in einem System von etwa 20 Minuten am Morgen und 20 Minuten am Abend praktizieren kannst, gegebenenfalls mit etwas mehr eingeräumter Zeit für die Körperübungen, dann zum Beispiel 30 Minuten am Tag oder am Wochenende, wenn du mehr Zeit hast und mehr machen willst. Wenn du mehr machen willst, kannst du dann auch mehr machen. Wobei es auch gewisse Dinge gibt, die begrenzt sind. Da reden wir dann auch drüber, damit sie nicht am Anfang übertrieben werden und einen ungünstigeren Effekt haben. Du beginnst also letztendlich mit ungefähr 40 Minuten bis eineinhalb Stunden am Tag. Und wenn dein Interesse und deine Kapazität zeitlich, physisch, energetisch sich steigern, dann willst du vielleicht den Umfang erweitern und noch mehr tun. Aber wir haben nicht in der begrenzten Zeit des ersten Seminars die Möglichkeit, alles über Babaji's Kriya Yoga zu lernen. Dann bist du herzlich sofort zur zweiten Einweihung eingeladen, in diesem auf dem ersten Seminar unmittelbar aufbauenden zweiten Seminar, der zweiten Einweihung, wirst du dann auch den vierten und den fünften Baustein von Babaji's Kriya Yoga lernen, die Mantras und die Bhakti Yoga. Und mit dem heiligen Feuerritual. Und das wird in Form eines Retreats abgehalten, wo man auch da übernachtet. Und man hat einen Tag komplett Schweigen. Und vor allem lernst du auch während der Einweihung, wie du Yoga in deinen Alltag integrieren kannst und Yoga nonstop 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche praktizieren kannst. Wie man meditieren kann während seiner Aktivitäten, zunächst in einfachen Dingen, so Alltagssachen, die nicht viel Anstrengung erfordern, dann in der Freizeit und dann auch während der Arbeit und sogar während dem Schlaf. Und die zweite Einweihung ergänzt die erste Einweihung wie die zweite Seite einer Medaille und kann deswegen auch unmittelbar nach der ersten Einweihung schon gemacht werden. Nur ideal wäre, das erste Seminar zuerst zu besuchen, um die grundlegenden Techniken schon mal gelernt zu haben. Und dann, nach einem Jahr regelmäßigen Praktizieren der Techniken aus der ersten Einweihung, kann man dann zur dritten Einweihung kommen, dem fortgeschrittenen Technik. Das führt einen dann über eine vorbereitende Vielzahl von 144 Techniken bis hin zum Höhepunkt des Samadhi, diesem atemlosen Zustand der Vereinigung mit Gott, dem absoluten Sein, den man erleben kann, dann, wo man dieses innere Selbst erkennt in einem sehr tiefen Zustand, in wörtlicher Atemlosigkeit. Traditionell in Indien wurden die Einweihungen in diese Technik über 12 Jahre gegeben, sodass man, wenn man eine Technik pro Monat gelernt hat, dann auf 144 Techniken kommt. Und auch das Seminar wird in Form eines lokalen Retreats in einem Seminarhaus gegeben und dauert ungefähr eine Woche, 7 Tage, ebenfalls 9 Tage, je nachdem. In Kanada ist es 2 Tage länger. Und manchmal hier woanders auf der Welt wird es eher komprimiert noch angeboten. Und dann wollen die Leute oft wissen, was noch danach kommt. Dann kann man nur noch sagen, praktizieren, praktizieren, praktizieren. Da kommt nichts Offizielles, Formales mehr. Im Seminar der ersten Einweihung wird sehr viel Wissen vermittelt. Erfahrungsgemäß mehr, als was man beim ersten Mal komplett aufnehmen, verarbeiten kann. Der Vorteil ist, dass man dann das gesamte aufeinanderbezogene Set an Techniken an einem Wochenende erhält und schon zu Hause loslegen kann. Aber die Wiederholung des Seminars ist frei. Man ist eingeladen, so oft man möchte, wiederzukommen, um das Gelernte aufzufrischen oder neue Aspekte zu erhalten oder sich nochmal neu zu motivieren. Warum ist denn überhaupt so viel Praktizieren notwendig? Warum können wir Erleuchtung nicht einfach kaufen oder durch einen Seminarbesuch oder eine Teilnahme an einer Massenveranstaltung erhalten, so wie es manche Lehrer der aktuellen spirituellen Szene uns gerne verkaufen wollen? Wir sind im Zweifelsfall an einem Punkt nicht mehr zufrieden mit nur einem einzelnen momentbezogenen Erlebnis. Wir wollen unsere menschliche Natur transformieren irgendwann komplett und den konstanten Widerstand überwinden und diesen kontinuierlichen, ununterbrochenen Zustand der Selbstverwirklichung herstellen. Und der erfordert Praktizieren. Dieses konstante Dranbleiben, die alten Gewohnheiten aufzulösen. Jetzt wollen wir erstmal konkret auch hier einen Schritt tun, hin zum Praktizieren. Unser Körper, unser physischer Körper ist überhaupt nicht an dem Vortrag interessiert. Deswegen wollen wir ihm jetzt auch ein bisschen Zuwendung geben, auf seine Art. Sonst macht es uns noch schwerer, noch eine Weile hier zu bleiben. Und vor allem wollen wir gleich in die erste Meditation gehen, in der es hilfreich ist, wenn der physische Körper sich auch wohlfühlt und nicht einfach nur stört. Deswegen stellen wir uns jetzt alle mal hin, aufrecht, und strecken die Arme nach oben. Und dann beugen wir uns nach vorne, den Rücken, wenn möglich, parallel. Und dann ganz nach unten zum Boden sinken lassen, Arme fallen lassen, Kopf fallen lassen. Jetzt machen wir kleine Mikrobewegungen mit den Armen hoch, runter in Richtung Boden. Das massiert den Solarplexus und die Verdauungsorgane. Dann die Bewegung einhalten und jetzt die Knie mal deutlich beugen, wie so ein Skifahrer, die Knöchel anfassen, den Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen und dann versuchen langsam die Beine wieder zu strecken, Fersen in den Boden drücken, Hüften anheben. Jetzt wird die Hinterseite der Beinmuskeln angespannt, tief atmen, die Spannung hineinatmen und diese loslassen im Ausatmen. Und dann langsam wieder nach oben kommen, Wirbel für Wirbel, Hände über den Kopf heben und dann von der Brust zusammenführen. Und jetzt konzentriere dich hinter der Herzregion auf die Höhe der Wirbelsäule. Und jetzt sei mal dieser Zeuge, sei zentriert. Der Zeuge fühlt nichts, der Zeuge beobachtet die Gefühle. Und der Zeuge denkt auch nichts, sondern der Zeuge beobachtet die Gedanken, die vorbeiziehen. Und jetzt bleib in dem Zustand und dann jetzt die Füße etwas auseinander stellen, die Hände hinter dem Rücken verschränken und jetzt den Oberkörper von der Hüfte an von Seite zu Seite schwingen. Augen bleiben leicht geöffnet, so halb offen und vor allen Dingen unbewegt, unfokussiert. Bleibe zentriert als der Beobachter, währenddessen sich die Bewegung um dich herum bewegt wie im Kreis. Wir gehen vor und zurück, aber es wirkt wie ein Kreis. Versuche nicht irgendwas zu sehen, zu fokussieren. Ein Teil des Bewusstseins ist nach innen gerichtet, zum Zentrum. Diese Bewegung entspannt die Augen, ist gut für die Arbeit, balanciert die linke und rechte Körperseite, die linke und rechte Gehirnhälfte, sympathisches, parasympathisches Nervensystem, energetisiert das Nervensystem von der Wurzel der Wirbelsäule bis zum Kopf. Und sie erzeugt diesen Zustand des Gleichgewichts, des Equilibriums. Und das waren jetzt zwei kleine harte Yoga-Übungen aus der Sammlung von Asanas Babaji's Kriya. Jetzt setzen wir uns wieder hin. Jetzt gehen wir mal in eine Meditation, in eine Einführungsmeditation. Die wird Hamsa-Meditation genannt. Gleich wisst ihr auch, warum die so genannt wird. Hamsa. Jetzt führen wir gemeinsam die mal durch. Die ist hochwirksam bedeutend, diese kleine Meditation, um das alles zu erläutern, was wir eben besprochen haben. Jetzt nehmt mal ein paar tiefe Atemzüge und beim Einatmen spüre, wie du mit pranischer Energie angefüllt wirst und beim Ausatmen fühle, wie du alle Spannung im Körper und Geist loslässt. Beim Einatmen nehme wahr, wie du dich ausdehnst und ein Glühen um deinen Körper wahrnehmen kannst. Beim Ausatmen nehme wahr, wie du zunehmend die Gedanken und die Beschäftigung mit dem heutigen Tag loslässt, aus deinem Geist entlässt. Jetzt normal weiteratmen, ohne den Atem zu beeinflussen. Und jetzt sieh vor dir mental die Worte: Ich bin. gefolgt von einer Pause. Und wiederhol die. Jedes Mal, wenn du die Worte Ich bin siehst, sei achtsam, mache dir bewusst, was da in deinem Verstand auftaucht. Sag dir jedes Mal Ich bin. Das sind vielleicht zunächst mal physische Körperwahrnehmungen, die du mitbekommst. Das Sitzen auf dem Stuhl, Geräusche in der Umgebung. Und dann wirst du dir vielleicht einiger Gefühle wahr, die du hast. Fühlst dich müde, erschöpft oder neugierig, entspannt, was kommt oder irgendwie irritiert oder wohlig warm. Dann kommen vielleicht Gedanken, oder bemerkst du Gedanken, die vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Und jedes Mal ist es so, wie wenn du das Objektiv in einem Mikroskop oder in einer Kamera scharf stellst. Wie wenn du die Schärfe nachkorrigierst, jedes Mal ein Stückchen mehr. Und du selbst bist unter diesem Mikroskop. Und du gehst immer tiefer, du schaust tiefer und tiefer in dein eigenes Wesen. Wenn du weiterschaust, stellst du fest, dass sich auf einmal alle diese physischen Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken bewegen, wie auf einer Leinwand, wie auf einem Fernsehbildschirm. Sie kommen aus diesem Bildschirm hervor und verschwinden auch in diesen wieder. Und wenn du dann noch genauer hinschaust, siehst du, dass diese Leinwand aus Lichtpartikeln besteht. Und dass sie sich überall befindet letztendlich. Diese Lichtpartikel befinden sich überall. Sie befinden sich in allem um dich herum und in dir und sie bewegen sich durch dich hindurch und um dich herum. Sie bewegen sich überall. Wenn du noch tiefer gehst, siehst du das. Und das macht es jetzt schwierig, sich selbst von diesen Lichtpartikeln zu unterscheiden. Oder auch sich von diesem Bildschirm zu unterscheiden. Alles ist offensichtlich miteinander verbunden. Die Energie in deinem Körper ist verbunden mit der Energie im Stuhl und der im Boden. Alles ist miteinander verknüpft. Und zwischen diesen Lichtpartikeln von Energie ist da der Raum. Du bist jetzt tief in den Raum eingedrungen und auch in dein Wesen und das Wesen der Dinge um dich herum. Und wenn dich jetzt jemand fragt, wer bist du, was antwortest du dann? Es ist jetzt einfach nicht mehr zutreffend, nur noch deinen Namen zu nennen oder dich auf irgendeine Erinnerung, auf ein soziales Merkmal zu beziehen. Jetzt bist du tief unter die Oberfläche gedrungen. Bis jetzt warst du eine Welle an der Oberfläche des Ozeans. Und während diese Gedanken und Wahrnehmungen, diese Wellen kommen und gehen, nimmst du wahr, dass du dich im Ozean befindest. Wie der Mystiker kannst du jetzt sagen, ich bin das, dieser Ozean des Seins, aus dem alle Gedanken entstehen und zu dem sie alle zurückkehren. Von dem alle physischen Formen entstammen, zu dem alle zurückgehen. Von dem alle Gefühle entstammen, zu dem alle zurückkehren. Ich bin das. Alles. Dieses transzendente Wesen, das ohne Anfang und ohne Ende ist, ohne Raum und Zeit. Ich war niemals geboren, ich werde niemals sterben. Bewusstsein ist, es wird nicht geboren und stirbt nicht. Alles ist geboren und stirbt in mir. Ich bin reines Bewusstsein, ich bin das, dieser Ozean, in dem alles entsteht und zu dem alles zurückkehrt. Ich bin in allem und alles ist in mir. Wie kann man diese Perspektive jetzt aufrechterhalten? Das Ego greift sich den Verstand und zieht sich um einzelne Ereignisse und Erfahrungen zusammen, sodass wir nur die Wellen sehen, aber nicht den Ozean. Aber jetzt siehst du den Ozean. Aber wie kannst du dir dessen bewusst bleiben? Dieses Ich bin das, wenn du wieder zurückkommst. Wie kannst du diese Perspektive halten? Dieses Ozeans. Erlaube deinem Atem, dich zu erinnern. In jedem Atemzug gibt es eine natürliche Erinnerungshilfe in Form eines Klangs, seines Klangs. Die eine Atmung hört sich etwas an wie Ham. In Sanskrit heißt das Ich bin. Wenn du einatmest und dieses Geräusch machst. Und die Ausatmung, die hört sich eher etwas an wie Sa. Das heißt in Sanskrit das. Sa. Hamsa heißt also Ich bin das. Während der nächsten 10 Minuten jetzt folge deinem Atem. Nutze dieses Klanggeräusch und nimm das. das als Erinnerungshilfe. Und jedes Mal, wenn du einatmest, sagst du Ham, schweigen nur in Gedanken mental. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, sagst du Sa, mental. Und erinnere dich jedes Mal an das, was es bedeutet, ich bin das. Und bemühe dich auch jetzt nicht darum, den Atem zu kontrollieren oder in Rhythmus zu bringen. Folge einfach dem Atem als Beobachter. Wenn andere Gedanken kommen, lasse sie los und komme zurück zum Hamsa. Und allmählich wird sich das Atmen verlangsamen. Und während sich das Atmen verlangsamt, werden die Gedanken ruhiger. Und sich selbst verstärkend, wenn die Gedanken wieder weniger werden, wird auch der Atem noch ruhiger. So lange, bis der Atem und Gedanken beide ganz still werden. Und wenn das passiert, dann bemühe dich nicht darüber nachzudenken. Wie David sagt in den Gesängen der Bibel, sei still und wisse, ich bin Gott. Und jetzt während der nächsten 10 Minuten denke Hamsa während der Ein- bzw. der Ausatmung und erinnere dich an das Ich bin das. Und jetzt bringe dein Bewusstsein langsam zurück in die 5 Sinne und in den Raum. Und dann lasst uns jetzt mal etwas kurz austauschen über eure Erfahrungen. Jetzt hebt doch mal bitte die Hand, wenn sich deine Atemrate gesenkt hat. Und wenn du bemerkt hast, dass deine Gedanken weniger und ruhiger geworden sind, heb auch nochmal deine Hand. Es empfiehlt sich sehr, unabhängig von der Teilnahme an der ersten Einweihung auch, diese Meditation weiterhin zu praktizieren. Sie ist eine sehr alte, grundlegende, hochwirksame, von vielen, vielen Weisen bevorzugte Technik. Letztendlich wird sich diese kleine Meditation, die einen sehr tiefgreifenden Effekt hat, zur Selbsterkenntnis führen können. Und führen, wenn du sie machst. Heute Abend haben wir etwas über den wissenschaftlichen Aspekt erläutert. Und auch in der Erläuterung der Technik im ersten Seminar werden viele wissenschaftliche Hinweise gegeben. Und auch haben wir gerade eben etwas von der Kunst des Yoga erfahren in der Meditation. Und ihr alle habt sicherlich eine Idee davon bekommen, was es heißt, diese Kunstfertigkeit weiterzuentwickeln an Stellen, wo euer Körper oder Verstand dazwischen gegangen ist, ihr ausgestiegen seid oder auch dort, wo ihr eine Ahnung bekommen habt, dass es noch in der Tiefe viel weitergehen wird. Yoga ist eine Wissenschaft, da sie auf Experimentieren und dem Sammeln von Erfahrung beruht und auch Überprüfen von Hypothesen und Austausch darüber ermöglicht. Wenn aber nur eine reine wissenschaftliche analysierende Herangehensweise oder intellektuelle Erkenntnis reichen würde, wären alle Teilnehmer am Ende dieses Vortrags oder Kurses erleuchtet. Aber unglücklicherweise vergisst unsere menschliche Natur, die ja auf dem Ego-Prinzip basiert, sehr leicht. Und selbst wenn du eine Idee von dem Selbst erhalten hast, zum Beispiel heute so durch deine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Gesagten schon oder nach dem Erlernen, eben dem Praktizieren der Technik, kommen die Wolken des Verstandes und verdunkeln und verschleiern die Idee wieder. Daher reicht es nicht, noch so viele Bücher zu lesen, wie gesagt, zumindest für den absolut größten Teil der Menschheit, mit wenigen Ausnahmen, die nur die Wahrheit einmal hören müssen, um sie zu verinnerlichen. Das Praktizieren der Kriyas, also dieser Techniken, so sind die genannt, ist wesentlich. Daher ist Yoga auch eine Kunstfertigkeit. Und wie jede andere Kunst, wie ein Instrument spielen oder eine Sportart erlernen, kannst du sie durch Praktizieren und durch Ausübung zur Entwicklung und zur Vervollkommnung bringen. Das Nicht-Objektifizierte kann nicht objektifizierbar und beschreibbar gemacht werden, weil Samadhi wörtlich ist, das nicht ist, was du denkst, sondern das ist, was du nicht denkst. Der Raum zwischen den Gedanken ist Schweigen. Die Seele ist man überhaupt nicht daran interessiert, nur eine Philosophie darzustellen, sondern ihr größtes Lernen entsteht durch das Schweigen. Es gibt den Spruch, die, die Samadhi kennen, reden nicht drüber, die, die darüber reden, kennen es nicht. Genau wie der Ozean Wellen hat, so unterliegt all den Gedanken, die wir haben, der Ozean des Bewusstseins, den du schon erkennen kannst. Jetzt durch diese ersten Eindrücke. Und das zu tun, das bringt diese kontinuierliche Freude, dieses kontinuierliche Glückseligkeit, dieses Seligkeitsgefühl. Selbst das Kultivieren von ein bisschen Bewusstsein und Achtsamkeit, diese Zeugenperspektive in der Mitte von schwierigen Karma, zum Beispiel wenn man zu einem Jobinterview geht oder dann gute Klamotten anhat und dann dein Auto und Platten hat, also zu spät kommen wirst und dann beim Reifenwechseln auf einmal kommt ein LKW, spritzt dich komplett mit Dreck voll und dann weißt du ganz genau, dass du so nicht dahin gehen kannst. Dann trittst du zurück oder beginnst sogar zu lachen und sagst, schau dir das an. Wow, den Job bekomme ich so aber nicht. Aber du bist nichtsdestoweniger trotz in diesem Glücksbewusstsein, weil du zu diesem Zeugen geworden bist, der nicht mehr identifiziert ist mit der Person, die da gerade von oben so unten mit Schlamm bespritzt worden ist, sondern du bist der Beobachter. Und das ist eine Perspektive, die uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben zur Verfügung steht, zu jedem Zeitpunkt. Du kannst die Person sein, die völlig mit Dreck beschmutzt ist, oder du kannst der Zeuge all dessen sein, das ist deine Wahl. Es braucht eine Ausdehnung deines Bewusstseins und Bewusstseinserweiterung, das ist der eigentliche Begriff davon. Und ein Loslassen dieser falschen Identifizierung. Und genau das sind die zwei Flügel des Yoga, das Erinnern, wer ich bin, und das Loslassen dessen, was ich nicht bin. Und das bringt den Frieden. Shanti. Om Shanti. Namaste. Morgen geht's weiter. Und jetzt besprechen wir noch gerade die organisatorischen Sachen, was er mitbringen soll, die Zeiten mitbringen, Notizbuch und Stift, etwas zu trinken, gegebenenfalls zu essen, gegebenenfalls Decke oder Yogamatte, wenn ihr habt, Yogakissen zum Hinsetzen, zum Praktizieren. Und für die, die dann morgen teilnehmen wollen,